Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Zur Folge 510 des Computer Club 2 begrüße ich Sie heute ganz herzlich. Sehr verehrte Damen, liebe Herren, hallo Freundinnen und Freunde. Ja, auf die letzten Folgen hat es doch einige Reaktionen gegeben. Vor allen Dingen auf die Folge 505. Da haben sich sehr, sehr viele Zuhörerinnen, Zuhörer gemeldet und haben ihre Meinung dazu kundgetan. Es waren auch ein paar dabei, die mich für, ausgesprochen dumm hielten. Ob sie recht haben, wird die Geschichte zeigen. Und es waren viele dabei, die sich bedankt haben, weil sie doch aufgrund meiner vielleicht sogar provokativ vorgetragenen Vorstellungen auf neue Ideen gekommen sind. Also einen Anstoß gefunden haben, selbst weiter darüber nachzudenken. Wenn ich es zeitlich schaffe, will ich am Ende dieser Folge mal auf einen Faden eingehen, der sich bei uns im Forum entsponnen hat, der sehr interessant zu lesen ist und die unterschiedlichen Meinungen und Beurteilungen und Betrachtungsweisen machen doch richtig Spaß. Da muss ich schon sagen, freue ich mich, dass ich das ausgelöst habe, da ich die Ursache dafür bin. Aber im Prinzip soll diese Folge von Datenschutz im weitesten Sinne handeln. Und da fange ich auch gleich mit dem ersten Thema an. In der NSA, man möge mir verzeihen, wenn ich sie so nenne, aber ich sage auch USA und nicht USA. Ich gehöre noch nicht zu denen, die alles nachplappern, weil irgendeiner was vorploppert. Also in der NSA gibt es eine Elitegruppe, die wird geleitet von Rob Joyce. Rob Joyce ist ein Sicherheitsforscher und wohl einer der begabtesten Forscher in diesem Bereich. Und der ist an die Öffentlichkeit getreten mit dem Segen von ganz oben und hat versucht zu erklären, wie die NSA arbeitet, wie die NSA angreift, wie die NSA infiltriert, wie die NSA Rechner knackt. Das kann man sich sagen, sind die Amis eigentlich blöde? Na, ich glaube, viele Europäer sind eher blöde, weil wir wissen ja gar nicht, was die NSA eigentlich machen soll. Nicht, was sie tut. Dass da Sachen dabei sind, die einfach verabscheuungswürdig sind, falsch sind, nicht richtig sind, wissen wir, wissen die Amerikaner. Aber ursprünglich ist ja dieser Geheimdienst geschaffen worden, um die eigene, die USA, Wirtschaft, Unternehmen, Behörden und so weiter zu schützen. Und aus dieser Betrachtungsweise heraus kann man natürlich auch verstehen, wenn jetzt dieser in Anführungszeichen Laden in Verruf gekommen ist, zu Recht in Verruf gekommen ist, dass jetzt die Leute, die den ursprünglichen Auftrag nachgehen, an die Öffentlichkeit gehen und sagen, pass auf Kinder, nee, so ist es ja nun gar nicht. Wir sind ja eigentlich die Guten. Auch wenn bei uns Sausäcke drunter sind, die Sachen machen, die der liebe Gott verboten hat. Ich weiß zwar nicht, ob er Ahnung von EDV hat, aber wenn er es hätte, hätte er es verboten, glauben Sie mir. Ja, und dieser Rob Joyce, der erzählt dann teilweise sehr blumige Geschichten. Also erstmal erklärt er, wie er eigentlich Internetkriminelle sieht. Er sagt dann mit seinem Autobeispiel, was sehr bekannt ist, wenn zum Beispiel nach einem oder während eines Schneesturms so ein Krimineller die Chance sieht und geht dann durch die Straßen unbeobachtet, weil sowieso kein normaler Mensch bei dem Sauwetter auf der Straße ist und probiert Auto für Auto, ob es verschlossen ist. Und wenn es nicht verschlossen ist, macht er es auf, geht rein und räumt alles raus, was ihm gefällt und nimmt alles mit. Das ist ein ganz normaler Krimineller, sagt er. Ein Internetkrimineller arbeitet genauso. Der probiert, guckt nach, wo kann ich was mitnehmen. Das heißt also Daten, Zugänge, Passwörter, Bankverbindungen und so weiter und so weiter. Und nimmt die mit. Dann sagt er aber, das trifft auf die NSA nicht zu. Unsere Organisation arbeitet da ganz, ganz anders. Wir arbeiten seit Ja, er ist seit mehr als 25 Jahren bei diesem Geheimdienst. Er arbeitet da so, dass man erstmal beobachtet. Man guckt also, wo ist etwas Interessantes? Wo könnten wir mal versuchen hineinzukommen? Nicht mit dem bösen Willen, jetzt etwas Schädliches zu tun. Und dann macht er es eben so, dass er, seine Leute, alles Forscher im wirklichen Sinne, jahrelang das Internet durchsuchen und gucken, ob es irgendwo irgendetwas gibt, wo es sich lohnt oder wo es sinnvoll wäre, zu versuchen, eine Schwachstelle zu finden, indem man erstmal die ganz normalen Ports sucht, guckt, ob man irgendwo rein kann, Standardpasswörter und so weiter und so weiter. Und wenn das nicht gelingt, dann sagt man, naja, also erste Sicherheitsstandard bei diesem Firmenrechner oder Firmennetzwerk oder Behördennetzwerk oder Institutionsnetzwerk ist erstmal erfüllt, aber es geht auch weiter. Und zwar wird jetzt ausgekundschaftet, ob man irgendwo die Möglichkeit sieht, in einen Rechner, der in diesem Netzwerk drin ist, der aber vielleicht als Klappcomputer von zu Hause mitgebracht wurde oder das Mobiltelefon, das Klugloud, dass man damit möglicherweise ins Firmennetz geht und dieses Teil dann aber ungeschützt ist. So, auch das versucht man dann herauszubekommen. Und dann gibt es noch weitere Sachen. Er hat also einen, ich glaube, dreiviertelstündigen Vortrag darüber gehalten, dass man in dem Moment, wo jemand auf eine Internetseite zugreift mit seinem Browser, diese Verbindung abfängt und umleitet auf einen eigenen Rechner der NSA. Man hat also sehr viele Internetangebote quasi kopiert, stellt sie auf eigenen Rechnern bereit und lädt auch Inhalte dynamisch von den Originalseiten nach. Sodass also jemand, der versucht, auf irgendeine Seite XY zuzugreifen, erstmal gekapert wird, umgeleitet wird auf den NSA-Rechner. Der NSA-Rechner tut so, als sei er der eigentliche Zielrechner und lädt auch die Daten nach, die der Nutzer haben will. Allerdings geht es jetzt alles über den NSA-Rechner. Er hat übrigens auch beschrieben, wie man das macht, wie man einen Browser so täuschen kann, dass er meint, dass er auf der richtigen Zieladresse gelandet ist. Nur ganz kurz und ganz grob gesagt, der Browser schickt eine Anfrage an den Zielrechner, wo er hin will, bekommt eine Antwort und diese Antwort ist ein bisschen komplex. Der NSA-Rechner, der auf der Leitung sitzt und mithört, schickt aber sofort eine kürzere Antwort. Und die kürzere Antwort ist schneller durchs Netz durch, also zuerst beim Browser. Und da sagt der Browser, aha, der hat geantwortet, gut ist. Und die nächste Antwort, die dann vom Originalrechner kommt, bekommt der Browser schon gar nicht mit, weil es schon auf einem ganz anderen Weg durch den NSA-Rechner ins Netz geleitet worden ist. So, und dann versucht man über diesen Weg jetzt natürlich Schadsoftware auf den Zielrechner zu bringen. Das sind also in der Regel irgendwelche Programme, die wieder andere Programme nachladen, also trojanische Pferde in unterschiedlicher Art und Weise. Jetzt sagt er natürlich auch, das sind ja eigentlich unsere Forschungen. Und wenn wir so etwas erkennen, dann sprechen wir die Firma, Institution oder Behörde an und sagen, hier, pass auf, wir haben das und das erkannt. Da ist eine Schwachstelle in eurem System, da müsst ihr etwas tun. Und geben auch konkrete Hinweise, was zu tun ist. Und er sagt mit großem Bedauern, wenn sie dann nach ein paar Monaten wieder nachsehen, bei den meisten Firmen, die sie gewarnt haben, ist diese Schwachstelle nach wie vor vorhanden. Ja, und dann gibt es noch eine ganze Menge Tipps, was man denn so machen sollte. Und zwar die Rechtevergabe ist ganz, ganz wichtig, dass man Rechte wirklich nur so weit vergibt, wie sie notwendig sind und nicht mehr. Damit reduziert man die Angriffsfläche auf ein Minimum von außen, die Angriffsfläche. Dann geht ja auch noch darauf ein, dass man auch zum Beispiel beim Passwort unglaublich viel Wert darauf legen sollte, dass es sicher ist, dass man es auch ändert, dass man kein normales 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder irgendetwas nimmt, sondern dass man hier die Wichtigkeit erkennt und wirklich sichere Passwörter generiert, sich ausdenkt und auch zum Einsatz bringt und sie auch regelmäßig verändert. Der Abschluss ist dann immer noch sein Hinweis darauf, dass bei vielen Firmen und Organisationen, wo man es nicht glauben sollte, also Belgacom, Airbus, OPEC, Vereinte Nationen und so weiter, überall dort eingebrochen worden ist, auf diese Art und Weise durch Versuchen, durch Knacken, durch Ausprobieren, durch stumpfsinniges immer wieder Testen, ob man irgendwo einen Zugang hat oder irgendein Passwort aus irgendeiner der riesigen Datenbanken verwenden kann. So, und das ist das, was dabei rauskommt. Man sollte, ich habe dann hinterher auch mal geguckt, wirklich mal den eigentlichen, ureigentlichen Auftrag der NSA lesen. Und daraus geht wirklich hervor, dass es nicht dieser, ja, in unseren Augen Mistverein ist, so wie er scheint, sondern dass sie eigentlich eine andere Aufgabe haben. Aber für jedes Werkzeug, jedes gute Werkzeug, kann man es auch, tja, missbrauchen. Das ist beim Küchenmesser so, damit kann ich jemanden verletzen, wo es einfach dafür da ist, meine Möhren zu schneiden. Es ist bei einer Bohrmaschine so, die ich brauche, wenn ich irgendetwas zusammenbaue, reparieren, sonst was will, damit kann ich eine Tür aufbrechen. Es ist mit allen Dingen so. Und so ist es eben auch mit dem amerikanischen Geheimdienst NSA. Wir müssen weiter wachsam sein und dürfen dennoch nicht die Leute, die im eigentlichen Auftrage tätig sind, etwas Gutes tun, verdammen. Was ist denn heute mit mir los? Ich muss, glaube ich, mal Fieber messen oder was? Eben habe ich schon die NSA gelobt. Jetzt kommt mir sowas, wenn es auch schwer ist, auch für oder über Google über die Lippen. Ja, auch Google ist ja nicht nur schlecht. Google sammelt Daten und Google macht Geld daraus. Das im Prinzip ist ja nicht schlecht, solange wir es wissen und beherrschen und auch selbst bestimmen können. Leider ist es ja so, dass die meisten Nutzer im Internet eben nicht selbst bestimmen wollen. Entweder wissen sie es nicht oder es ist ihnen gleichgültig oder sie sagen, was soll's, ich kann doch nichts ändern. Aber das eigentliche Thema ist, Google hat vergangenes Jahr im Herbst schon in einem Blog geschrieben, dass sie die Suchkriterien, das heißt also mit ihrer Suchmaschine die Kriterien des Rankings, welche gesuchte Seite oder welcher Suchbegriff, welche Seite zuerst an guter Position zurückbringt, dass sie die ändern wollen. Und zwar geschützte Seiten, also HTTPS. Sie wissen, HTTP, das steht für Hypertext Transfer Protocol und das S hinten dran, das ist dann das sichere Protokoll, das steht für Secure. Und alle Seiten, die Kommunikation über HTTPS anbieten, werden beim Google Ranking weiter vorn mit einer besseren Position, besseren Suchposition beglückt. Ja, damit manipuliert Google natürlich das Internet. Ich will etwas suchen und bekomme ein Ergebnis, was vielleicht nicht das beste Ergebnis ist. Aber die andere Seite ist natürlich, wenn Google diese Macht hat und diese Selbstherrlichkeit von amerikanischen Firmen und sagt, wir wollen das, was sicher ist im Internet, auch dafür belohnen. Ja, muss man sich überlegen. Springe ich über den Schatten und sage, dieser arrogante Datenkrake Google macht jetzt etwas Gutes? Oder sage ich, da ist die nächste Manipulation da. Die gestalten das Netz so, wie es ihnen gefällt und manipulieren im Grunde genommen die Suchergebnisse. Ich glaube, es muss jeder für sich selbst entscheiden, was gut oder was schlecht ist. Ich selbst weiß es auch nicht. Ich bin da ein bisschen im Zweifel. Ich finde es sehr toll, wenn HTTPS gefördert wird. Und ich finde es überhaupt nicht gut, wenn dadurch andere Suchergebnisse, die vielleicht für mich besser oder wichtiger wären, zurückfallen und erst ganz am Ende der Google-Liste auftauchen. Weil wir gerade dieses Thema Sicherheit sowas haben, in den letzten Wochen hat es quasi eine Explosion an Schadsoftware gegeben. Es kommen tagtäglich bei mir zig Schweinereien an per E-Mail. Und das heißt, in der Regel fangen diese E-Mails dann an mit lieber Freund oder sehr geehrter Herr oder Bruder in Gott oder irgendetwas. Mittlerweile kommen dann auch auf den ersten Blick gut gefälschte Mails angeblich von der Deutschen Telekom oder von PayPal an oder von irgendeiner Bank oder von irgendeiner anderen Behörde. Und wenn ich mir das dann ansehe, da ist dann vielleicht eine Rechnung oder eine Gutschrift oder irgendetwas anderes wird angekündigt. Es geht in der Regel immer um irgendetwas, was mich ärgert, aufregt, wo ich nochmal reagieren muss oder wo ich mich darüber freue, dass ich vielleicht Geld bekomme, sowas. Die dumpfen Dinge, ich habe hier 25 Millionen und du bist der einzige Erbe und jetzt musst du erstmal 200 Euro schicken, damit ich da das dem Rechtsanwalt gebe, die sind ganz minimal geworden. Jetzt kommen eben die anderen. So, und naja, jetzt muss man sich überlegen, wie kann ich das eigentlich unterscheiden, ob es gut oder schlecht ist? Ich meine, das Erste ist natürlich, ich bekomme von der Bank irgendeine E-Mail oder angeblich von einer Bank irgendeine E-Mail, mit der ich überhaupt keine Beziehung habe. Ist klar, kann nicht sauber sein. Entweder ist der Mitarbeiter in der Bank nicht sauber, aber das ist im seltensten Fall so. Aber der Absender ist auf jeden Fall nicht sauber. Der will nichts Gutes von mir oder für mich. Da muss ich also misstrauisch sein. Meine Partner, egal was für eine Firma oder Institution das ist, die sprechen mich mit Name an. Das ist ganz klar. Meine Bank schreibt mich niemals an und sagt, hier, du musst dich neu einloggen oder sowas. Das machen sie, wenn überhaupt, dann per Post. Oder PayPal, genau das Gleiche. Die sagen auch nicht, dein Konto wurde ausgesetzt. Man kann vielleicht einen Vogel, den man über Winter gepflegt hat, wieder aussetzen, aber ein Konto kann man nicht aussetzen. Und du musst dich jetzt dringend wieder anmelden und deine Daten neu eingeben. Das alles ist nicht wahr, ist nicht sauber, geht nicht. Wenn Sie dann hineinsehen in diese sogenannten Mahn- oder Rechnungs- oder Gutschrifts-E-Mails, da sehen Sie, im Anhang ist immer noch etwas dabei. Weil allein das Lesen des Textes reicht in aller Regel nicht aus, um eine Schadsoftware auf dem Rechner zu installieren. Gut, es gibt da ein paar Ausnahmen, aber normalerweise nicht. Wenn ich aber dann auf den Anhang klicke und ich habe meinen Rechner so eingestellt, dass er eine ZIP-Datei oder einen PDF oder sonst was auch gleich öffnet, dann kann es schon zu spät sein. Zu spät sein? Ja. Wenn die ZIP-Datei geöffnet wird, da steckt dann eine Excel dahinter, die von Microsoft-Betriebssystemen auch ausgeführt wird. Und dann wird schon dieses Programm aktiv, installiert schon die Schadsoftware auf diesem Rechner und die kann schon gestartet werden und andere Schadsoftware nachladen, die noch viel, viel schlimmer sind. Also, egal was ist, egal wie schlimm die Drohung von irgendeinem Inkasso-Unternehmen auch aussieht, öffnen Sie keine Anhänge. Überlegen Sie erstmal, kann da überhaupt irgendetwas sein? Und wenn Sie sagen, was soll das eigentlich? Kein Mensch kriegt Geld von mir, ich habe alles bezahlt, dann in die Tonne und dann bitte nichts öffnen. Denn es kann auch ein PDF sein. PDF ist eine hochkomplexe Programmiersprache und da kann man Code drin verstecken, der in dem Moment, wo Sie allein diese PD-formatierte File öffnen, schon die Schadsoftware ausführt. Und das ist das, wovor Sie auf jeden Fall mehr Angst haben sollten, als vor irgendwelchen dubiosen Drohungen, die aus diesen merkwürdigen E-Mails heraussprechen. Was machen Sie denn nun, wenn Sie es trotzdem mal gemacht haben, in aller Hektik irgendetwas geöffnet haben, der Bildschirm wird dunkel oder sonst etwas? Es gibt im Internet eine Reihe von Hilfen dazu, was man wie machen kann. Und dazu gehört unter anderem auch botfrei. Das heißt also unter www.bot und gleich weiter das Wort frei, frei.de. Da bekommen Sie auf jeden Fall für Windows-Rechner Hilfe. Sie können Programme laden, Sie können Ihren Rechner überprüfen lassen und in vielen Fällen reicht das schon aus. Wenn das nicht ausreicht, müssen Sie sich professionelle Hilfe holen. Sie können natürlich auch davon ausgehen, dass dann das Betriebssystem auf ihrem Rechner neu installiert werden muss. Teilweise mit dem Verlust aller Daten, die sie da drauf haben. Deswegen ist es wichtig, einmal nicht solche Sachen aus dubiosen Mails zu öffnen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, sichere Passwörter zu verwenden. Auch für Ihre E-Mail-Zugänge. Denn wenn darüber jemand eindringen kann und sich bei Ihrem Provider als Sie selbst ausgeben kann, hat auch er die Möglichkeit, Mails zum Beispiel abzufangen, in denen für Sie wichtige Daten drin sind und damit weiterzuarbeiten. Also, Datenschutz ist nicht nur eine Geschichte, die man fordern kann. Datenschutz muss man leben. Ich habe in der Folge 505 leichtsinnigerweise etwas erzählt über meine Vorstellungen zum Thema Außerirdische und Ähnliches. Und die, wie eingangs schon erwähnt, sich daraus entwickelten Diskussionen finde ich also sehr, sehr interessant. Möchte aber hier an dieser Stelle mal meine Meinung dazu abgeben. Oft wird angezweifelt, dass fremde Intelligenzen, die möglicherweise zu uns kommen, friedlich sind. Wir sollten uns mal eins vor Augen führen. Wir wissen ja selbst, dass wir eine Raumstation nur international auf die Beine bzw. in den Orbit bekommen haben, weil für eine einzige Nation hat das nicht geklappt. Das klappt aber nur dann, wenn eben die daran Teilnehmenden keinen Krieg miteinander führen. Denn man schlägt sich nicht die Köpfe ein und bringt gleichzeitig eine Raumstation in den Orbit. Das geht nicht. Und es kriselt ja auch immer wieder. Ich denke auch, dass weitere dieser Projekte, die ja nun einen immensen finanziellen Hintergrund haben, nur gehen, wenn wir international zusammenarbeiten. Und eine internationale Zusammenarbeit heißt immer, in irgendeiner Art miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig totzuschlagen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da kommen irgendwelche Wesen über Milliarden von Kilometern zu uns gereist. Ich weiß nicht, ob sie fliegen, hüpfen, tanzen oder springen oder schwimmen. Sie kommen eben hierher. Diese unglaubliche Leistung, die wir uns heute noch nicht mal vorstellen können, setzt voraus, dass wahrscheinlich ein ganzer Planet oder mehrere Planeten zusammenarbeiten müssen, um so etwas auf die Beine zu stellen. Und dann kommen die hierher, weil sie es geschafft haben, harmonisch über ein oder mehrere Sonnensysteme hinweg eine Technologie gemeinsam auf den Weg zu bringen, dass sie durch das Weltall reisen in unglaubliche Entfernungen. Und dann fällt denen unterwegs ein, wir sind so froh und so friedlich und arbeiten so gut zusammen und jetzt gehen wir auf die Erde und verkloppen die alle. Sag mal, wie doof ist denn das eigentlich? Die haben doch und müssen, damit sie überhaupt solche Leistungen, die eine solche Entfernung darstellt, überbrücken können, haben doch eine ganz andere Vorstellung, ganz andere Moral und sind untereinander und nach außen ganz anders gebaut als wir. Die erschrecken natürlich, wenn sie uns sehen, unsere Erde sehen und sehen, wie viel zigtausend Tote wir jeden Tag verursachen und sagen, komm, mach mal einen Bogen drum, lass die sich mal kloppen, vielleicht sind die ja in einer Million Jahre genauso weit wie wir, dann können wir denen ja mal Tag sagen. Also muss man nicht die Angst haben. Oder die andere Angst, dass da irgendwelche angedüst kommen und wollen bei uns Bodenschätze haben, irgendwelche wertvollen Rohstoffe. Sag mal, Kinder, wie doof ist denn das eigentlich? Die kommen da, was weiß ich, 1000, 10.000, 100.000 Lichtjahre angereist, zielgerichtet auf unsere Erde und sagen, gib mir mal 5.000 Tonnen Kobalt oder Kupfer oder was weiß ich nicht. Machen sich den Kofferraum voll und fliegen zurück. Ja, was haben die denn davon? Allein die Transportkosten, ich meine, wir auf der Erde sind jetzt schon blöd und karren unsere Rohstoffe von einem Ende der Welt zur anderen Ende, nur weil die Transportpreise so niedrig sind. Aber das andere, was die da machen würden, das rechnet sich doch gar nicht. Wie oft müssten die denn kommen und sich den Kofferraum bei ihrem Raumschiff voll machen, um wieder zurückfliegen, um irgendwie ein paar Rohstoffe zu haben? Lass uns doch mal einfach normal bleiben. Wenn jemand in der Lage ist, diese Entfernungen zu überwinden, in einer Zeit, in der das einzelne Individuum auch tatsächlich das erlebt und nicht irgendwelche Generationenraumschiffe oder sonst was, dann macht es gar keinen Sinn, davor Angst zu haben, dass die jetzt kommen, um unsere Goldschätze zu rauben oder unser Wasser oder sonst was. Denn wir sollten doch vielleicht auch mal überlegen, auf dem Weg zu uns sind die an Millionen Planeten vorbeigekommen, die viel näher bei ihnen sind und die die gleichen Rohstoffe haben wie bei uns, denn die Materie ist im Weltraum im Schnitt gleich verteilt. Gut, das eine gibt es da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Und da sind so viele auch unbewohnte Planeten dabei, wo man einfach hingehen kann und kann sich holen, was man will. Oder man holt kleinere Planeten oder Asteroiden, montiert denn irgendein Triebwerk da drauf und bringt sie so sich nach Hause ins eigene Sonnensystem und hat den ganzen Kram da. Also diese Ängste sollte man wirklich einfach ablegen. Wenn jemand es schafft, zu uns zu kommen, über diese Entfernung, in diesen Zeiträumen, dann muss er ethisch, moralisch, gesellschaftlich ganz anders strukturiert sein, als wir mordenden, primitiven und bekloppten Menschen auf dieser Erde. So, das war jetzt erstmal die Beschimpfung von uns selbst natürlich. Jetzt noch etwas. Bei allen Überlegungen, wie denn solche Wesen aussehen könnten, gehen wir immer davon aus, dass sie aussehen müssen wie wir. Existenzen, ich sag noch nicht mal Leben, müssen doch nicht unbedingt auf Kohlenstoff basieren, so wie das bei uns ist. Überlegen wir doch mal. 80% des Weltalls, wie wir es kennen, besteht aus etwas, was wir nicht kennen. Wir nennen es einfach schwarze Materie. Auch schwarze Energie gehört noch zu den unbekannten Größen. Das heißt, wir sagen heute selbst, wir haben nur Ahnung von etwa 20%. 80% wissen wir überhaupt nicht, was das ist. Wissen nicht, wie es aussieht, wissen nicht, wie es funktioniert. Sollen wirklich nur auf diesen 20% irgendwelche Leben in irgendeiner Art entstanden sein? Oder kann es nicht sein, dass auch in dem Bereich, der heute der schwarzen Materie zugeordnet wird, auch eine Art von Leben, eine Art von Bewusstsein, eine Art von Intelligenz oder etwas ganz anders Geartetes existiert? Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass in 80% mehr existiert als in 20%, oder nicht? So, also wird es doch etwas geben, was wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können. Und auch unsere Grenzen, die wir uns heute setzen, mit Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten und so weiter. Wir leben ja, in dem Einstein-Universum. Viele Physiker, die meiner Meinung nach mittlerweile genauso bedeutend sind wie Einstein, kann man auch nicht einzeln unterscheiden, weil es ja teilweise unterschiedliche Richtungen sind, sind ja auch alle dieser Meinung, wir haben also unsere Grenzen in der Lichtgeschwindigkeit. Nur, wenn wir in die Vergangenheit sehen, wie viele Grenzen haben die Menschen denn gehabt und haben sie überwunden? Und wir müssen die Lichtgeschwindigkeit dann nicht überwinden. Vielleicht kommt morgen der Zweistein. Vielleicht ist der Zweistein schon geboren. Und der bringt uns eine neue Idee, eine neue Welt mit neuen Grenzen, in denen das Einsteinsche Universum ein Teil ist, in einem größeren, in dem neue, weitere, größere Regeln herrschen und andere Möglichkeiten ganz normal sind, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Wir sollten nicht so egozentrisch sein, nicht so arrogant sein und sagen, wir haben nahezu alles verstanden, wir sehen das Universum und wissen alles. Nein, ein Scheiß wissen wir, ein Mückenschiss. Wir haben einen riesen Teppich, da haben wir eine Ecke hochgehoben und können gerade mal ein kleines bisschen drunter gucken und benehmen uns so, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen. Bitteschön, so nicht. Man muss nach oben hin alles offen lassen, weil alles offen ist nach oben hin. Und nur weil wir heute eine Grenze sehen, muss es nicht heißen, dass wir diese Grenze nicht in einem größeren Raum, in einem größeren Bereich, in einem größeren Wissensschatz einfach überwinden können, dass sie gar nicht mehr existiert. Denn wir sind noch nicht am Ende des Denkens, sondern nur am Ende dieses Audiocasts. Und da bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Bitte Sie, schauen Sie einfach nochmal in so einen Shop hinein. So ein kleines bisschen hilft es ja doch, wenn da Umsatz gemacht wird und der Thomas Ritter, unser Shopbetreiber, freut sich, wenn er Sie da begrüßen kann. Dann tue ich den Daumen nach oben, also den rechten. Ich tue mal beide nach oben. Rechten und linken habe ich jetzt hochgetan und sage immer ein Bit an jeder Hand übrig behalten und immer ein bisschen Verstand nach oben offen lassen. Bis zur nächsten Woche und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.